Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 18. September 1974. Vor 50 Jahren starb der Designer der Londoner U-Bahn-Karte Harry Beck. Ein Beitrag von Anja Reinhardt.
This is Stratford. Please mind the gap between the train and the platform.
Knapp 5 Millionen Menschen nutzen täglich die Londoner U-Bahn. Sie müssen sich zwischen 11 Linien und 272 Stationen orientieren.
Change for Piccadilly Line and National Rail Services.
Aber wie geht das unter der Erde? Seit der ersten Fahrt der Tube im Jahr 1863 stellen sich die Fahrgäste die gleiche Frage.
Wie ist mein direkter, mein schnellster, bester Weg und an welchen Stellen muss ich umsteigen?
René Spitz ist Designhistoriker und Professor für Designwissenschaft an der Rheinischen Hochschule Köln. Er zeigt auf eine alte Zeichnung mit Punkten, die durch Linien verbunden sind.
Also was wir sehen, ist ein Schaltplan für eine technische Steuerung.
Solche Elektroschaltpläne entwirft der technische Zeichner Harry Beck. Er ist Ende 20, hat sich mit Kunst beschäftigt, in Italien Marmorskulpturen studiert und arbeitet nun freiberuflich für London Underground, die Betreiberfirma der U-Bahn.
Wir sind hier in den frühen 30er Jahren, 1930, 31, wo er seine Skizzen macht für die Idee, wie könnte man die Verbindungen der einzelnen Linien der Londoner U-Bahn anders gestalten.
Zu diesem Zeitpunkt fahren die Londoner seit 70 Jahren mit der schnell wachsenden U-Bahn. Aber erst seit etwa 25 Jahren gibt es überhaupt eine Karte mit allen Linien, die in den ersten Jahrzehnten noch zu unterschiedlichen Unternehmen gehören. Aber die Karte ist unübersichtlich, weil sie maßstabsgetreu ist.
Das ist ja normal, dass im Inneren einer Stadt, im Stadtzentrum, viel mehr Stationen sind als außerhalb. Deshalb ist die Problematik, dass eine topografisch genaue Darstellung in der Mitte des Stadtzentrums, da wo der meiste Traffic ist, da knubbelt es sich. Da ist nicht genug Platz, um das alles darzustellen, maßstabsgetreu.
Harry Beck hat eine Idee, so einfach, dass noch niemand darauf gekommen ist. Er verabschiedet sich von einer Darstellung, die die Wirklichkeit abbildet und entwirft eine U-Bahn-Karte, die sich auf die Beziehungen der Bahnlinien untereinander konzentriert.
Es gibt nur im Wesentlichen drei Regeln. Erstens, es gibt nur horizontale, vertikale und diagonale Linien im 45-Grad-Winkel. Zweitens, die einzelnen Linien haben einzelne Farben. Und drittens, jede Haltestelle hat einen Punkt, der sich unterscheidet von den Punkten, wo man umsteigen kann, also von den Kreuzungspunkten, also von den Scharnieren.
Beck präsentiert seine Tube Map seinen Vorgesetzten, die entsetzt sind. Viel zu radikal. Die Distanzen stimmen ja gar nicht mit der Realität überein. Aber Harry Beck lässt nicht locker und 1932 wird schließlich eine kleine Auflage von wenigen 100 Karten gedruckt. Sein Honorar? 5 Pfund.
Man hat zwar eine kleine Auflage ganz am Anfang gedruckt und die ist erstaunlich schnell beim Publikum weggegangen, also unheimlich gut angenommen worden. Deshalb hat man gesagt, okay, wir stellen die Karte um. Aber richtig geliebt hat man ihn nicht und es hat auch nicht so lange gedauert. Dann wurde er eben seines Postens da auch enthoben und das hat ihn auch persönlich stark mitgenommen.
Der schmale Mann mit der Hornbrille und dem skeptischen Blick wird noch schmaler. Immer wieder zeichnet er neue, noch bessere U-Bahn-Karten, auch für die Pariser Metro. Jahrelang geht er juristisch gegen London Underground vor, die nach dem Erfolg seiner Tube Map eine große Auflage von über 700.000 Exemplaren nachdruckt. 9 Jahre vor seinem Tod, am 18. September 1974, gibt er auf. Eine echte Würdigung für seine Leistung beginnt erst Ende der 1990er Jahre.
Seine Lebensleistung wurde zu Lebzeiten nicht anerkannt und erst sehr viel später wurde das dann eben entdeckt.
Erst seit 2013 wird Harry Beck auf den Londoner U-Bahn-Karten namentlich erwähnt. Sein Diagramm wird Vorlage für viele andere Metropolen. Die Tube Map gehört heute zum Motiv auf London-Souvenirs und hilft den 5 Millionen Menschen, die täglich mit der Tube unterwegs sind.
Es hat bis weit nach seinem Tod gedauert, bis man festgestellt hat, nicht nur was war das für eine gestalterische Leistung, sondern was war das auch für ein darüber hinausgehendes allgemeines Werk. Und jetzt ist er ja als Toter sozusagen in den ewigen Himmel, in den Olymp der Designgeschichte aufgefahren.